Was genau mit den Mädchen passiert ist, ist nach wie vor nicht ganz klar bestätigt. Es gibt verschiedene Gerüchte. Was sich wohl als mehr als ein Gerücht herausgewiesen hat, ist, dass einige der Mädchen über die Grenze geschafft wurden, zum Teil nach Tschad und nach Kamerun. Und es hält sich auch hartnäckig das Gerücht, die Mädchen seien verkauft worden für relativ geringe Summen. Da geht es um 2000 Naira, also umgerechnet ca. 9 Euro, die dann für ein Mädchen bezahlt wurden, um das für eine Zwangsverheiratung. Das ist nicht bestätigt, wovon man ausgehen kann, weil es das in der Vergangenheit so auch gegeben hat, ist, dass sich Boko Haram-Kämpfer diese Mädchen zu Frauen nehmen. Also die leben ein Dasein in der Gruppe im Grunde als, es ist eine Form von Sexsklaverei im Grunde.
Was für eine Rolle spielt das heute, über zwei Wochen danach, in der Öffentlichkeit im Land?
Also man muss im Grunde sagen, dass die öffentliche Reaktion mit einer relativen Verzögerung dramatisch zugenommen hat. Am Anfang gab es eben die Nachricht dieser Entführung. Das Ganze ging aber im Grunde parallel mit der Nachricht über einen Bombenanschlag in der Nähe von Abuja, der am Tag vorher stattgefunden hatte. Also es vermischten sich hier verschiedene Nachrichten über die verschiedenen Dimensionen des Terrors von Boko Haram. Und es ging eben viel auch um die Situation in Abuja, weil man auch mal feststellte, dass doch der Terror von Boko Haram nicht nur auf den Nordosten begrenzt ist, sondern auch die Hauptstadt wieder zu erreichen scheint. Und da ging so ein bisschen diese Entführungsgeschichte unter. Das hat sich aber mit einigen Tagen Verzögerung geändert. Es ist also in den Medien dann wesentlich heftiger diskutiert worden, aufgegriffen worden. Sehr viel auch über neue soziale Medien, also über Facebook und Twitter. Gibt es bis heute auch anhaltende Twitter-Kampagnen. Und das hat im Grunde dazu geführt, dass es seit wenigen Tagen nach der Entführung dauerhaft präsent war in den Medien. Und das ist für die nigerianischen Medien eher ungewohnt, dass also ein spezifischer Fall über Wochen so stark in den Medien ist und man es eigentlich täglich auf den Titelseiten der Zeitungen darüber lesen kann.
Liegt das vielleicht daran, dass in den Köpfen und Herzen der Menschen eine neue Eskalationsstufe erreicht ist?
Ja, das sicherlich. Und nochmal auch eine andere Ebene des Mitgefühls. Man ist hier in Nigeria, so schlimm, wie sich das anhört, Nachrichten gewohnt, dass Menschen ums Leben kommen. Dass es gewaltsame Kämpfe gibt, dass das Militär vorgeht, dass Boko Haram Angriffe durchführt, dass Bomben explodieren und dass Menschen sterben. Und diese Menschenleben, das sind seit Anfang des Jahres haben wir mindestens 1500 Tote schon. Jetzt haben wir einen Fall, wo man im Grunde nach wie vor mit diesen Mädchen mitzittert. Man fühlt mit den Familien, man fühlt mit diesen Mädchen mit. Also da passiert viel mehr auch auf der psychologisch-emotionalen Ebene, gibt dem Ganzen nochmal eine andere Dimension des Mitgefühls. Ja.
Es gibt auch viel Diskussionen hierzulande, aber nicht nur hier, sondern auch im Land bei Ihnen über die politische Rolle. Also die Frage nach, warum kriegt eigentlich der Staat diese Krise, diesen Terror von Boko Haram nicht in den Griff? Was meinen Sie, warum ist das so schwierig, diese Krise, diesen Konflikt so und überhaupt in den Griff zu bekommen?
Ja, also das ist natürlich, da kommen wahnsinnig viele Faktoren zusammen. Das fängt ja damit an, dass man relativ schwer einordnen kann, um was für eine Art der Krise oder Auseinandersetzung es sich handelt. Wer ist überhaupt Boko Haram? Wofür steht Boko Haram? Gibt es diese eine gut organisierte Gruppe Boko Haram oder sind das mehrere Zellen? Inwieweit sind die international vernetzt und inwieweit geht es wirklich noch um diese ursprüngliche Agenda der Einführung der Scharia, des Kampfes für die Rechte der muslimischen Bevölkerung im als benachteiligt empfundenen Norden, oder hat das Ganze eine ganz eigene Dynamik entwickelt? Und die Indizien sprechen eher für Letzteres. Es ist also schwer durchschaubar, wer überhaupt dafür was kämpft. Was auf jeden Fall zu beobachten ist, auch jetzt in Anbetracht der aktuellen Ereignisse, ist eine sehr unsouveräne und inkonsequente Reaktion seitens der Regierung, die dafür auch heftig kritisiert wird aus der Bevölkerung, aus der Zivilgesellschaft. Und es gibt eben erhebliche Probleme im Umgang des Militärs mit der Krise, wo man feststellen kann, dass obwohl jetzt seit fast einem Jahr Ausnahmezustand herrscht im Nordosten, das Militär dort vorgeht, es viele blutige Gefechte gibt, man trotz allem nicht erkennen kann, dass Boko Haram signifikant geschwächt ist. Nigeria ist durch die Öleinnahmen und so weiter relativ unabhängig. Nigeria ist gerade nach einer Überarbeitung der Statistiken auch offiziell die größte Wirtschaftskraft auf dem afrikanischen Kontinent. Man hat ein hohes Selbstbewusstsein, die politische Klasse ist sehr gefestigt und bedient sich fleißig aus den Geldern, die aus den Ölressourcen kommen. Ich glaube, dass es primär darum geht, dass die Nigerianer und die nigerianische politische Klasse sich den Herausforderungen stellt und Antworten darauf findet.
die Entführung von jungen Frauen und die, ich sag mal, Verheiratung, Zwangsverheiratung, die Sklavenhaltung verlängert das Problem der Gewalt, verlängert die Gewalt ja sozusagen nochmal in die nächste Generation. Die Perspektivenfrage, ja. Also, ist das eher die Perspektive, mehr Gewalt?
Also im Moment sieht es so aus nach mehr Gewalt, aber das ist, wie gesagt, Gewalt, die von einer islamistischen Terrorgruppe ausgeht. Die Boko Haram-Krise bezieht sich ja nicht auf Gewalt, die jetzt zwischen Moslems und Christen an sich stattfindet. Da sind ja keine Bevölkerungsgruppen oder Gemeinden, die sich untereinander bekriegen. Die Frage wäre jetzt, was langfristig, wie sich der Terrorismus durch Boko Haram auswirkt. Das Misstrauen, das wächst natürlich in den Gemeinden, in denen Christen und Muslime zusammenleben und ob sich daraus noch ein erhöhtes Konfliktpotenzial ergibt. Da ist vielfach die Frage auch, wie sich zum Beispiel die religiösen Vertreter dazu äußern. Im Moment gibt es viele Bestrebungen, den Dialog nicht abbrechen zu lassen. Es treffen sich katholische Bischöfe mit Sultanen und Imamen. Es gibt diverse Initiativen von der Graswurzelebene bis zur bundesstaatlichen Ebene, auf diözesaner Ebene, weiterhin Dialog zu führen und Christen und Muslime zusammenzubringen, dass man eben sagt, wir dürfen es nicht erlauben, dass der Terror von Boko Haram uns entzweit. Also klarzustellen, dass es sich nicht um einen Krieg von Moslems gegen Christen handelt, sondern dass man es mit einer Terrororganisation zu tun hat, dass man es mit politischen Faktoren zu tun hat und dass es vielfach auch um Frustration geht, um mangelnde Perspektiven für junge Leute und nicht eine religiöse Frage.
Herr Kamp, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung aus Abuja.